Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ihre Sendung, in der wir aktuelle Themen auf den Tisch bringen und in der Sie Ihre Fragen und Erfahrungen mit einbringen können. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Einen lieben Gruß an alle Hörer und Hörer von Radio Maria Südtirol. Hallo. Kennen Sie das? Hallo. Jemand ruft in den Raum. Vielleicht ist es ein Angehöriger, eine Angehörige von Ihnen, die Ihnen nahesteht. Die Person weiß nicht mehr so recht, wer oder wo sie ist. Hallo. Vielleicht handelt es sich ja um einen Verwirrtheitszustand, der vorübergeht. Das mitzuerleben ist schon bedrückend und anspruchsvoll, aber dann auch erleichternd, wenn sich der normale Zustand wieder einstellt. Was aber, wenn die angehörige Person an einer chronischen Erkrankung wie einer Demenz leidet? Gerade für Angehörige ist es dann schmerzlich zu sehen, wenn die Person nach und nach die Fähigkeit verliert, die Anforderungen ihres gewöhnlichen Alltags allein zu bewältigen. Unterhaltungen und Gespräche mit ihr werden zunehmend schwieriger und die angehörige Person entwickelt auf einmal Verhaltensweisen, die man früher an ihr nicht beobachtet hat. Sie vernachlässigt ihre Körperpflege, die Übersicht im Haushalt geht ihr mehr und mehr verloren. Ihre Stimmung unterliegt auf einmal großen Schwankungen. An manchen Tagen ist die Person gut gelaunt und freundlich, an anderen Tagen ist sie jedoch aggressiv ihnen gegenüber. Und sie erkennt sie vielleicht gar nicht mehr. Hallo. Dann kommen Fragen auf. Kann ihre angehörige Person noch für sich selbst sorgen oder braucht sie Pflege, teilzeitlich oder auch vollzeitlich? Kann ich das selbst leisten, meine angehörige Person zu pflegen? Und ganz grundsätzlich, wie kann ich, egal ob in einer Pflegesituation oder auch bei einem Besuch, mit einer an Demenz erkrankten Person gut umgehen? Wir sprechen heute in der Lebenshilfe mit zwei Menschen, die selbst viele Jahre ihre angehörigen Verwandten gepflegt haben und in diesem Sinne einen reichen Erfahrungsschatz mitbringen. Friedrich Volkenborn ist gelernter Maschinenbauer, hat berufsbegleitend Pädagogik studiert, er war 40 Jahre lang Personalchef in der Industrie und hat sich während seiner Berufszeit auch sehr für die Bildungsarbeit in Industrie, Handwerk und Verwaltung eingesetzt. Hannelore Volkenborn, seine Frau, arbeitet in der Steuerverwaltung und ist Hausfrau. Und als Ehepaar haben sie sich sehr für ihre Angehörigen engagiert. So hat Hannelore Volkenborn ihren schwerstpflegebedürftigen Vater selbst 10 Jahre lang gepflegt. Als sie erfahren haben, wie schwer diese Lebenssituationen sind, dass auch andere betroffen sind von dieser Situation, wie gut es und hilfreich es ist, sich darüber auszutauschen, haben sie einen Gesprächskreis pflegende Angehörige gegründet. Daraus hat sich eine ganze Arbeit für pflegende Angehörige entwickelt mit vielen Veranstaltungen, zu denen das Ehepaar Volkenborn in Kirchengemeinden und Bildungseinrichtungen eingeladen wird. 2012 wurden Hannelore und Friedrich Volkenborn für ihre Verdienste um pflegende Angehörige mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und in unserer heutigen Sendung wollen sie uns Mut zur Pflege machen, indem sie uns erzählen, wie ein Umgang mit demenzkranken Angehörigen gelingen kann. Sie sind uns aus Hamm in Nordrhein-Westfalen zugeschaltet. Grüß Gott, Hannelore Volkenborn.
Einen schönen guten Morgen, Herr Klose.
Guten Morgen und grüß Gott, Friedrich Volkenborn.
Schönen guten Morgen, Herr Klose.
Ja, um ganz aktuell einzusteigen, Sie hatten gestern Abend auch eine Veranstaltung mit Ihrem Gesprächskreis pflegende Angehörige. Da war das Thema, ich habe es gelesen, ganz interessant, das Thema hieß, ich will nach Hause. Herr Volkenborn, ist das für einen Demenzkranken eine Situation, dass er oder sie nach Hause will? Wie äußert sich das?
Ganz einfach. Er verliert ja mehr und mehr seine eigene Identität und lebt in Bildern von früher. Und früher bedeutet eigenes Zuhause, selbst der Geruch ist sehr wichtig, der Hausgeruch. Alles ist ihm vertraut und da will er wieder hin. Und das ist Jugendzeit oder auch manchmal schon die eigene Kinderzeit. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass gerade in den Abendstunden, das heißt also, wenn die Sonne sinkt, Demenzkranke unruhig werden. Das heißt, sie wollen aufbrechen. Sie wollen nach Hause, dahin, was ihnen von ganz früher her vertraut ist. Darin leben sie ja noch. Und ja, jetzt muss man natürlich feinfühlig sein und man muss das verstehen. Es gehört Geduld dazu. Es hat also keinen Sinn zu sagen, also du bist doch hier zu Hause, was soll das? Und guck, da ist dein Sessel und so weiter. Das geht nicht. Das kann der Kranke nicht verstehen. Und da gibt es einen Trick, wenn ich den mal sagen kann.
Gerne.
Ja, und zwar kann man zu Mantel und Hut, Stock, was gerade nötig ist, greifen und man zieht den Kranken an, dann geht man zur Tür, man öffnet sie, man geht raus, man läuft ein bisschen vor der Tür herum und man macht wieder eine Tür auf. Wichtig ist sogar, wenn man etwas aufschließen kann oder dem Kranken den Schlüssel in die Hand gibt von dieser einen Tür. Er kommt im Grunde wieder in das gleiche Zimmer. Aber für ihn bedeutet es, er ist angekommen.
Das ist ein sehr hilfreicher Tipp, also schon mal ganz praktisch, wie man einem Demenzkranken helfen kann, sich wieder zu Hause zu fühlen, obwohl er ja in seinem eigenen Zimmer oder obwohl sie in ihrem eigenen Zimmer lebt. Aber ein ganz praktischer Tipp. Vielen Dank.
Was natürlich wichtig ist, darf ich das noch dazu sagen?
Sehr gerne.
Dass ganz vertraute Dinge von früher ihn umgeben, sei es ein Lieblingskissen oder ein Kuscheltier, was er gerne hatte, oder ein ganz bestimmtes Bild, eine Fotografie, dass er sich daran orientieren kann. Das ist wichtig.
Jetzt sind wir schon ganz mittendrin in hilfreichen Beispielen. Mein Vorschlag ist, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen, ganz an den Anfang zu überlegen, okay, wann ist man überhaupt an einer Demenz erkrankt?
Richtig.
Und wie kommen wir da rein? Das würde ich gerne als Frage auch an Ihren Mann stellen, an Friedrich Folkenborn. Herr Folkenborn, wie ist denn das dieser Moment, dass wir also merken, jemand ist an Demenz erkrankt oder was ist einfach auch nur altersbedingt zum Beispiel?
Herr Klose, sieht im Grunde genommen so aus, dass wir heute hier ganz kurz oder nur streifen können, das Thema Demenz. Ausgeschlossen haben wir dabei das Thema Alzheimer, weil das also überhaupt nicht dazu passt. Das geht nicht, das wird zu viel. Erkennen einer Demenz, verwehrte ältere Menschen verstehen, führen und betreuen. Das sollte eigentlich das sein, was wir als pflegende Angehörige tun können. Mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen oder Erkrankten wird vom Ehepartner gepflegt und versorgt, aus gutem Grund, weil derjenige, der als Ehepartner tätig ist, die Eigenarten des Einzelnen sehr gut kennt oder viel besser kennt und demzufolge auch die Handlungsabläufe etwas besser steuern kann. Wichtig ist, dass man wir müssten eigentlich mal darüber nachdenken, dass wir froh sein können, dass wir oder jeden Morgen froh sein können, wenn wir die Augen aufmachen, dass wir gesund sind, dass wir lesen, schreiben können, hören können und dass wir Gott bitten, diese Gaben uns möglichst lange zu erhalten. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Das Altwerden oder Älterwerden gehört eigentlich auch zum Leben, genauso wie das Sterben zum Leben gehört. Aber wenn wir solche Menschen zu pflegen haben, gehört einiges dazu, dass wir wissen, wie gehen wir mit ihnen um.
Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel älter werde, Dinge vergesse, heißt es ja noch nicht, dass ich einer Demenz erkrankt bin. Das ist also auch ein Teil des Alters, dass man auch eine gewisse Vergesslichkeit bekommt. Kann man denn da etwas dagegen tun, also gegen die Altersvergesslichkeit, denke ich, man kann schon sein Gehirn auch trainieren, die Erinnerung schulen und solche Dinge. Wenn es dann aber an eine Demenzerkrankung geht, das muss doch ein Arzt feststellen, dass man auch da eine Erkrankung hat, oder?
Da wird meine Frau gleich was zu sagen, wie man zweckmäßigerweise auf den Arzt zugeht. Ich möchte vielleicht nur vorweg einige Dinge sagen. Demenzerscheinungen im Alter sind, so die Fachleute heute, nicht unbedingt eine Krankheit. Bitte denken Sie daran, dass die Leute vor 100 Jahren 60 Jahre alt wurden und die ganzen Krankheiten mit ins Grab nahmen, während sie heute 100 werden und dann natürlich alles ausleben. Aber die Demenzerscheinung ist eigentlich etwas, was mit dem Alter eintritt. Das können Sie nicht, man kann das nicht verallgemeinern, aber man muss feststellen, dass wir alle ja mal was vergessen können, auch in jungen Jahren schon, und dass wir ganz einfach mit diesen Krankheiten fertig werden müssen. Meine Frau sagt Ihnen jetzt etwas zu der Geschichte mit dem Arzt.
Sehr gerne. Also die Frage, wie kann man gut auf einen Arzt zugehen, im Sinne von auch, um festzustellen, ob eine Demenzerkrankung vorliegt?
Ja, man kann sich zunächst erstmal kundig machen. Und zwar sollte man wissen, es gibt verschiedene Stadien der Demenz. Das beginnt mit dem Frühstadium, dann mit dem mittleren und mit dem späten Stadium. Im Frühstadium, das merkt man dann, da ist das Kurzzeitgedächtnis gestört. Das kann dann manchmal schon ziemlich nervig sein, wenn der Kranke so alle 5 Minuten fragt, wie spät ist es denn beispielsweise. Aber das ist alles noch nicht so schlimm. Aber eben dieses Kurzzeitgedächtnis, das leidet sehr. Diese Vergesslichkeit ist ganz augenfällig. Ja? Und dann kommt das mittlere Stadium. Da fängt das schon an, das Zurechtfinden in der eigentlich vertrauten Umgebung. Da wird es schwierig. Man hat Schwierigkeiten beim An- und Auskleiden und auch der Toilettengang wird schon schwierig. Das funktioniert alles nicht mehr so gut. Ja, und im letzten Stadium, das ist dann das Vergessen der eigenen Lebensgeschichte, Identitätsverlust. Dann ist natürlich die Hilfe für alle Vorrichtungen des Alltags und des Lebens von außen gefragt.
Von außen gefragt, also erstmal, dass man feststellt, dass ein solches Stadium vorliegt, denn oft ist ja schon die Sorge, dass jemand erkranken kann, interpretiert ja auch schon, Mensch, der ist ja jetzt ist krank und es kommt vielleicht auch eine Panik auf. Ich denke, es ist schon ganz hilfreich, auch dann jemand vom Fach auch zu sagen zu lassen, wo, in welchem Stadium sich die Person befindet, ob vielleicht im Anfangs-, im Mittleren oder vielleicht sogar in diesem späteren Stadium, was Sie gerade beschrieben haben, Frau Volkenborn, dass man da also ein Stück weit weiß, weil es ist ja auch wichtig, zum Beispiel, wenn es schon dieses dritte Stadium ist, dann kann die Person ja selber auch für sich gar nicht mehr so sprechen. Und das Thema ist ja auch, eine Frage, die ich gerne Herrn Volkenborn stellen möchte, wie man dann mit zum Beispiel das Thema Vollmachten, Patientenverfügung, wie man dann damit umgeht, dass man eben, in dem Moment ist es ja schon zu spät, dass die Person dann nicht mehr für sich selber sprechen kann oder nicht mehr so bewusst, vielleicht hat sie noch Licht im Moment, wo es geht. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ja, ich halte es also doch für ganz wichtig, das sagen wir unseren Leuten in unseren Veranstaltungen auch immer wieder, dass die Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung und alle solche Dinge ganz frühzeitig ausstellen, denn ohne eine solche Verfügung kann ein Pflegender gar nichts machen. Er kann nicht mal den Antrag an die Pflegeversicherung unterschreiben, geschweige dann in irgendeiner Form mal Geld vom Konto holen, wenn das gebraucht wird und ähnliches. Also Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung ganz früh einleiten, sich die Formulare beim zuständigen Amtsgericht holen oder bei der zuständigen kommunalen Betreuungsstelle, da gibt es die Dinge auch. Und dann ist man in jedem Fall zunächst mal auf der sicheren Seite. Das ist ganz wichtig.
Möchte ich gleich nachfragen. Da gibt es ja Unterschiede in den Formulierungen und viele Leute haben auch Bedenken, wenn sie so eine Patientenverfügung unterschreiben. Ist es denn wirklich gut formuliert? Sie haben gerade gesagt, man kann ganz normal zu so einer örtlichen kommunalen Einrichtung gehen. Gibt es da nicht Unterschiede, was Patientenverfügungen angeht?
Ja, die gibt es natürlich. Ich warne immer wieder davor, diese Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten aus dem Internet einfach zu ziehen. Man soll wirklich zu der Betreuungsstelle gehen oder zu der Betreuungsstelle, der kommunalen Betreuungsstelle oder zu der Betreuungsstelle beim Amtsgericht und sich die Formulare geben lassen und sich das auch erklären lassen. Hinzu kommt, dass es auch von Seiten des Bundesjustizministeriums so Schriften gibt, an denen man sich orientieren kann. Und alles das sollte man vielleicht zum Schluss dann auch noch mal mit dem Hausarzt absprechen, damit der Hausarzt die möglichen Risiken, die man infolge der vielleicht langen Krankheiten und Krankheitsbilder dann hat, dass man die damit einbauen kann.
Mhm. Also den Arzt auf jeden Fall dann doch noch mit einbinden, auch dass da auch eine gewisse ja persönliche Beruhigung reinkommt, also dass es ja ein offenes Thema ist. Und gut, das wäre jetzt ein ganz eigenes Feld, das Thema Patientenverfügung. Ich denke, wir haben es jetzt angesprochen. Vertiefen macht, also das geht jetzt sehr ins Detail, wenn wir da jetzt dranbleiben. Ich würde lieber gern an unserem Thema der Sendung natürlich jetzt dranbleiben, den Umgang mit Demenzkranken, Frau Folkenborn. Da würde ich Sie gerne fragen. Sie haben ja zum Beginn schon diesen sehr schönen Tipp gegeben, dass man also jemanden aus dem Zimmer führen kann, oder und dann gibt man ihm einen Schlüssel, geht wieder in sein Zimmer rein und er fühlt sich wieder zu Hause, weil er das Gefühl hatte, er ist nicht mehr zu Hause oder sie ist nicht mehr zu Hause. Ja. Können Sie uns da noch mehr Tipps geben?
Ja. Wie man, ja. Ja, es ist natürlich ganz, ganz hilfreich, wenn man die Biografie des Kranken kennt. Das ist eigentlich die allerbeste Voraussetzung. Dann kann man sehr gut darauf eingehen. Da gibt es nämlich auch wunderbare Beschäftigungstipps. Da könnte man zum Beispiel Gesellschaftsspiele machen. Die dürfen aber niemals in Prüfungssituationen enden. Ja, verstehen Sie? Der Kranke muss Freude am Spiel haben. Man könnte beispielsweise Spielregeln vereinfachen. Hier zum Beispiel beim Memory-Spiel, das kennt jeder. Das könnte man doch einfach mal mit aufgedeckten Karten spielen. Das wäre eine schöne Sache. Oder wenn ich weiß, meine Mutter hat immer gern gehandarbeitet, ja, dann gebe ich ihr Wolle und eine Häkelnadel und dann kann sie Topflappen häkeln. Das macht doch gar nichts, wenn der andere Topflappen ein bisschen schräg wird oder auch nicht passt. Das macht doch nichts. Aber der Kranke hat Gefallen daran, er freut sich. Man kann Arbeitsaufträge vergeben, so nenne ich das immer. Und dann natürlich auch loben. Gut ist das gemacht worden und ich freue mich darüber. Allerdings, jetzt muss ich dazu sagen, nicht übertreiben. Merkwürdigerweise kann ein Demenzkranker falsche Emotionen erkennen. Man sollte auch nicht etwas belächeln oder so. Das darf man nicht machen. Das ist gnadenlos. Also abraten davon. Was ganz wichtig ist, ist die Musik. Das ist eigentlich ja so mein Hauptthema. Ich habe da immer ganz tolle Erfahrungen gemacht, denn die Musik spricht die emotionale Ebene der Kranken an. Das ist etwas, was von früher her noch wirkt. Man erkennt Lieder wieder, die man in der Jugend gesungen hat. Vielleicht hat man ja auch selber noch musiziert, ziemlich lange. Und das Eigenartige ist, dass der Rhythmus noch sehr, sehr, sehr lange im Menschen vorhanden ist. Man kann die Füße danach bewegen und ja, man kann einfach fröhlich sein mit der Musik. Und wir haben dabei gemerkt, dass Menschen, die gar nicht mehr gesprochen haben, bei einer bekannten Musik plötzlich anfingen, den Text mitzusingen und sie kannten plötzlich die Melodie. Das ist etwas ganz Wunderbares, auch für den, der den Menschen pflegt.
Sollte man dann Musik punktuell einsetzen? Oder also, weil es ist ja auch so, Musik ist ja laut und kann ja die Leute, die jetzt mit im Raum sind, auf Dauer ja auch, ich sag's mal, negativ gesprochen, können sie nerven. Positiv gesprochen, einfach ja, man ist mit dabei, man freut sich mit. Aber wenn jetzt Musik, sagen wir mal, den ganzen Tag läuft, das wäre ja etwas, also eine Dauerberieselung, weiß nicht, ob das das Richtige wäre, oder was ist da Ihre Erfahrung?
Den ganzen Tag eine Berieselung, das habe ich nicht gemeint. Mhm. Man wendet sich dem Kranken zu und hört mit ihm Musik. Und das also, ist das Schöne.
Also auch eine persönliche Begegnung, ein gemeinsames Miteinander. Wir hören zusammen ein Musikstück an und wenn dann aus dem Patienten oder aus dem Erkrankten eben diese Emotionen hervorkommen, kann man das auch positiv unterstützen.
Eben Musik aus alter Zeit, die er noch kennt, so Herzschmerzpolka oder eben diese alten, wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre, diese Schunkelmusik, Capri Fischer, wenn man sich dafür interessiert hat. Und natürlich auch, wenn jemand klassische Musik liebt, dass man so etwas auch vorspielen kann. Das ist immer schön.
Früher war ja die Musik auf Platte. Vielleicht gibt es ja dann noch einen Plattenspieler im Haus oder man kann sich inzwischen ja wieder Plattenspieler besorgen. Vielleicht gibt es die auch auf Kassetten und die man aber auf CDs dann überspielen kann. Da hat man ja heute auch viele technische Möglichkeiten, wie man die Musik auch wieder aktuell machen kann, weil viele haben sie ja gar nicht mehr zur Hand, oder?
Ah ja, also bei uns gibt es noch eine Menge davon. Ja, schön ist es auch, Gedichte vorzulesen. Gedichte aus alter Zeit. Da kommt dann auch wieder was, zum Beispiel der Knabe im Moor oder Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, die Glocke. Das sind so Dinge, die man einstens in der Schule hat lernen müssen, manchmal auch verwünscht hat, aber da ist etwas, das gibt wieder Emotionen frei.
Sagt Hannelore Volkenborn, Sie und Ihr Mann sind heute zu Gast bei der Lebenshilfe. Mit Ihnen sprechen wir gleich weiter über einen guten Umgang mit Demenzkranken. Mut zur Pflege ist unser heutiges Thema. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Mut zur Pflege, Umgang mit Demenzkranken, das ist das heutige Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Hannelore und Friedrich Volkenborn. Frau Volkenborn hat gerade schon ein paar sehr hilfreiche Tipps über den Umgang mit Demenzkranken gegeben. Man kann Spiele spielen, man kann auch kleine Arbeitsaufträge verteilen, vor allem Loben ist auch wichtig. Musik war ein ganz wichtiges Thema. Frau Volkenborn, was könnten Sie uns noch mit auf den Weg geben im Umgang mit Demenzkranken?
Ja, das ist das Allerwichtigste. Das ist die Nähe zum Kranken. Und dazu gehören Berührungen. Streicheln Sie den Kranken, streicheln Sie seine Hände, halten Sie seine Hände und sprechen mit ihm. Und man kann zum Beispiel etwas machen, was gleich zwei schöne Dinge bewirkt, nämlich den Kranken eincremen. Das schafft Nähe. Etwas Creme nehmen, die Hände eincremen, das Gesicht eincremen. Das haben wir bei unserer Mutter so erfahren, wie glücklich sie uns dann das Gesicht entgegenstreckte. Und wir konnten dann zärtliche Worte sagen und dann über ihr Gesicht streichen, die Creme verteilen. Das ist wunderbar. Und man hat das Gefühl als Kranker, dass man so auch etwas bekommt, etwas Schönes. Eine Pflege. Und dass der Mensch sich für einen interessiert, der da pflegt. Das ist ganz wichtig. Das möchte ich jedem ganz dringend ans Herz legen.
Dazu gleich eine Frage zur Nähe. es ist ja so, dass eine Situation mit einem Demenzkranken zu leben, ist ja auch sehr anstrengend. Gerade wenn, ich habe es eingangs gesagt, zum Beispiel, wenn die Person einen dann gar nicht mehr erkennt, das ist ja auch verletzend und schmerzlich. Wenn die Person vielleicht sogar ihren Charakter verändert und biestig und garstig wird und vielleicht auch unberechenbar, dann eine liebevolle Nähe zum anderen herzustellen, ist ja wirklich auch eine große Aufgabe, oder?
Das ist eine sehr große Aufgabe, ist eine ganz große Überwindung manchmal, das muss ich auch sagen. Aber dann möchte ich auch sagen, man selber als Pfleger darf sich dabei nicht vergessen. Man muss sich selber auch Auszeiten gönnen. Man muss auch den sozialen Kontakt zu anderen nach draußen aufrechterhalten, dass man auch mal ja zwischendurch was anderes sieht, dass man auch mal ins Theater gehen kann, dass man sich für die Zeit Hilfe holt, damit der Kranke auch gut versorgt ist, dass ich befreit mal eine Stunde rausgehen kann, dass ich mich selber pflegen kann. Und ja, wir haben es auch so gehalten, wir haben Gott gebeten, uns die Kraft zu geben. Das ist wichtig.
Und natürlich hilfreich ist, wenn man nicht allein ist in der Pflege, sondern wenn es vielleicht Geschwister gibt, die da mithelfen können oder eben, wenn man es organisiert kriegt, dass man auf andere zugreifen kann. Aber die Gefahr ist ja schon, dass man dann in der Pflege sich irgendwie zurückzieht, sagt, ich armer Mensch, ich bin jetzt hier alleine und leide das durch. Und ich glaube, manche Menschen haben da auch vielleicht so eine Situation, dass sie sich dann eher da hineinstürzen. Und also es ist eine große Gefahr, dass man dann da drin hängen bleibt und selber auch in eine Krankheitssituation vielleicht sogar hineinkommt, wenn es schlecht läuft, oder?
Recht wird, das ist menschlich. Nur wenn man das merkt, dann wird es allerhöchste Zeit, dass man sich eine Auszeit gönnt, sonst hat niemand mehr was davon. Sie haben eben Geschwister angesprochen. Ja, die sind oftmals weiter weg. Man wohnt nicht mehr heute so zusammen. Das geht einfach dann nicht mehr. Die Geschwister kommen irgendwann mal zu Besuch, bringen einen Blumenstrauß mit, sind dann aber wieder weg und sehen vielleicht in diesem Augenblick den Patienten in allerbester Verfassung. Und ja, und da kann es auch passieren, dass einem dann gesagt wird, was hast du denn überhaupt? Vater oder Mutter sind doch gut drauf. Das tut auch weh. Aber da könnte man zum Beispiel die Geschwister bitten, wenn sie denn schon nicht pflegen wollen oder können, sowas gibt's natürlich auch, das muss man sehen, dass sie einem anderweitig zur Hand gehen. Dass sie einfach mal sagen, so, ich putze heute mal die Fenster oder ich mache für dich Besorgungen. Das sind wunderbare, hilfreiche Gesten, sodass ich wieder Zeit habe, entweder mich zu erholen oder aber diese Zeit für den Kranken zu haben.
Ich merke schon, ganz viel ist auch Organisation. Also ob man jetzt, wie man das Thema angeht, zum Beispiel im Vordenken, dass man eine Vollmacht organisiert, dass man eine Patientenverfügung organisiert, dass man sich strukturiert im Haushalt, dass man mit den Angehörigen sich gegenseitig abstimmt, vielleicht auch einen Zeitplan macht. Da ist ja auch also eine große Organisation. Herr Volkenborn, einmal eine Frage an Sie. Muss man da irgendwie, kann man da Hilfen bekommen, dass man sagt, okay, gibt es da praktische Tipps, wie man, wo man nachlesen kann, wie man sich so organisiert? Oder ist das auch einfach eine Erfahrung, dass man einfach Dinge ausprobiert und merkt, ja, Versuch und Irrtum, das klappt und das klappt nicht?
Ja, Pflegekräfte von außen holen. Es gibt ja überall die Angebote, sei es stundenweise oder aber, wenn ich den Pflegenden körperlich nicht pflegen kann, dass ich den zu Pflegenden nicht körperlich pflegen kann, dass ich mir professionelle Hilfe hole. Das ist ja heute in allen Städten möglich, eigentlich auch schon in allen kleineren Orten. Da kommen dann Fachleute, die waschen den Kranken, sie versorgen ihn, wenn ein Dekubitus vorliegt, oder sie geben auch Spritzen bei Zuckerkrankheiten, also bei Diabetes. Also das kann man sich alles heute schon von außen holen. Das geht.
Mhm. Dass man dann eben da so reinkommt. Was wäre denn noch so, zum Beispiel ein Tipp? Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, wenn jemand an Demenz erkrankt ist, der vergisst ja ganz natürliche Dinge, wie zum Beispiel ja Essen, Trinken. Das ist ja auch was, wo man jemanden irgendwie dran erinnern sollte, oder?
Genau, da möchte ich etwas sagen. Manchmal wird ein Mensch als dement bezeichnet, der es eigentlich gar nicht ist. Und zwar lässt beim älteren Menschen ja das Durstgefühl nach. Er braucht einfach gar nicht mehr so viel, er vergisst es. So, und das Gehirn und alle Organe im Körper brauchen aber zum Funktionieren Feuchtigkeit, Flüssigkeit. Das bedeutet, wenn er das nicht bekommt, trocknet er aus. Und dann haben wir demenzielle Erscheinungen. So etwas, das werden Sie auch wissen, hat man häufig bei Patienten, die in einer Pflegeeinrichtung leben. Nicht überall, das sage ich gleich dazu. Es gibt auch andere Häuser, wo das sehr gut gelöst ist. Aber leider haben wir ja heute einen Pflegenotstand. Wir haben nur wenig Personal in den Heimen, in den Pflegeeinrichtungen. Und dann kann das schon mal vorkommen, dass Menschen nicht genügend zu trinken bekommen. Das ist dann eben die Austrocknungsgefahr. Dann kommt man ins Krankenhaus und es wird fälschlicherweise gesagt, der Mensch leidet an einer Demenz. In Wirklichkeit sind das nur Symptome einer Demenz, die man sehr gut mit einer Flüssigkeitszufuhr, sprich Tropf, über eine gewisse Zeit wieder aufheben kann.
Kann man denn einer Demenz tatsächlich auch vorgreifen, dass man sagt, man schafft, dass sie verzögert wird oder nicht eintritt? Ist sowas möglich? Weil eigentlich eine Demenz selber, wenn sie eingetreten ist, ist ja nicht mehr heilbar. So habe ich das verstanden. Kann man dem auch irgendwie vorbeugen?
Ich bin nun kein Mediziner, aber ich glaube schon, dass es gewisse Dinge gibt, die hilfreich sind, indem man sein Gedächtnis lange trainiert, wie immer man das auch immer sieht, was weiß ich, Kurzworträtsel raten oder Gedichte auswendig lernen, das sind auch gute Sachen. Und was hinzukommt, bewegen. Viel bewegen, Spaziergänge machen, soweit es möglich ist. Heute gibt es ja auch schöne Vorrichtungen, Rollatoren, damit kann man ausfahren. Und ich glaube schon, dass die Durchblutung durch all diese Unternehmungen besser angeregt wird und damit auch das Gehirn besser durchblutet wird und von daher eine Demenz wohl doch reduziert werden kann. Und natürlich trinken, trinken, trinken. Man sagt, dass der nicht herzkranke Mensch wenigstens 2 Liter bis 2,5 Liter trinken sollte. Sollte eine Herzinsuffizienz bestehen, sollte man das mit dem Arzt absprechen, wie viel da noch machbar ist und wie viel man da trinken darf. Denn die Nieren müssen ja das Ganze auch wieder ausscheiden können.
Mut zur Pflege, Umgang mit Demenzkranken, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Hannelore und Friedrich Volkenborn heute zum Thema Mut zur Pflege, Umgang mit Demenzkranken. Hannelore und Friedrich Volkenborn haben selbst viele Jahre ihre Verwandten gepflegt und sie haben einen Gesprächskreis pflegende Angehörige ins Leben gerufen. Und wir möchten nun gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und ich begrüße Herrn Goth aus Italien. Hallo.
Ja, grüß Gott. Meine Mutter, die 91 gestorben ist, ist ja jetzt schon einige Zeit her. Da war es nur schwierig zu der Zeit irgendwie mit der Krankheit umzugehen. 2 Sachen haben mich da furchtbar gestört. Nummer 1, meine Mutter hat einen Oberschenkelhalsbruch und kam dann aus dem Krankenhaus zurück. Und der Krankenwagen stand vor der Straße und die Sanitäter waren nicht imstande, die Trage über den Hof 3 Stock hoch zu... Nein, da musste die Polizei kommen und einen Wagen entfernen. Und bis dann... Na gut, sie kam dann nach Hause mit Dekubitus und der Arzt hat sie auch furchtbar aufgeregt. Warum kann man jemanden so entlassen? Nummer 2 war, ich habe 3 Jahre lang einen Schwarzarbeiter gehabt. Der Pfarrer hat mir den vermittelt. der tagsüber auf meine Mutter aufgepasst hat. Und ich kam jeden Tag von Erlangen nach Augsburg und von Augsburg nach Erlangen, jawohl. Und dann, wie sie dann gestorben ist, das war auch noch schön, ich konnte einen Pater finden, der noch am Sterbetag ihr die Sakramente gab. Da war ich dann schon sehr zufrieden. Aber dann ging es ums Erbe. Ich habe diese 800 Mark damals, die 3 Jahre lang zahlt hat jeden Monat, auf dem Konto meiner Mutter gelassen, weil ich der einzige Erbe bin. Nein, die haben gesagt, dann müssen sie Erbschaftssteuer zahlen. Sie hätten ja einen Tag vor dem Tod ihrer Mutter alles abheben können. Dankeschön, ich werde es mir merken fürs nächste Mal. Das war mein Beitrag. Dankeschön.
Vielen Dank für den Anruf und liebe Grüße nach Italien. Also ganz praktische Lebenssituation, die wir erfahren haben. Herr Volkenborn, Frau Volkenborn, einfach möchten Sie darauf reagieren. Das sind ja also gerade praktische Dinge, die dann auch mit dem Kopf rumgehen. Es geht darum, wie lange lebt der Mensch noch? Das ist ja noch eine Weile hin. Wenn jemand an Demenz erkrankt ist, ist der Körper ja noch voll da. Macht man sich da schon Gedanken, wie organisiert man ein Erbe und sowas?
Also ich würde sagen, normalerweise müsste die Erbfrage schon vorher geklärt sein. Und dass das also hier so solche Bahnen angenommen hat, ist natürlich dramatisch. Schlimm ist, dass man dem guten Mann gesagt hat, dem Herrn Gott gesagt hat, dass er das Erbe hätte vorher abheben müssen. Man sollte sich da mit einem Juristen in Verbindung setzen, mit einem Notar am besten, sollte den fragen, was man tun kann in solchen Situationen. Richtig ist natürlich, und das sollte eigentlich immer sein, wenn man jemanden pflegt, dass man sich zu diesen Dingen Gedanken macht und sagt, was passiert, wenn der Pflegebedürftige morgen stirbt, ist da alles geregelt. Das sollte man allerdings tun, denn normalerweise beschafft man sich alle Unterlagen, wenn eine Pflege beginnt, dann hat man das Konto, da hat man die Rentenversicherung, da hat man die Krankenkasse und alles Mögliche. Und das gehört da eigentlich zu. Das gehört auch zu dem, was wir eben gesagt haben, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und so weiter. Nicht?
Es ist natürlich nicht leicht, sich in diesen ganzen Dingen da reinzudenken. Ja. Und man muss da irgendwelche Unterlagen lesen, die man vielleicht auch schwer versteht.
Auch also, das.
Aber ohne das kommen wir nicht drum herum. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, das zu vereinfachen, eben gerade auch mit einem Spezialisten, der sich eben gut auskennt, der es einem auch gut erklären kann.
Empfehle Ihnen noch auch einmal das Heftchen des des Gesundheitsministeriums zu beschaffen, wenn das Gedächtnis nachlässt. Das ist eine Schrift, die kostenlos abgegeben wird. Und die Schrift heißt BMG, Bertha Martha Gustav, Bindestrich Gustav, also G, Bindestrich 07014.
Okay. Geben wir auch gerne nochmal den Hörerservice durch, dass Sie am Ende der Sendung geben wir solche Informationen bekannt, dass man sich an den Hörerservice wenden kann. Praktische Tipps vom Ehepaar Volkenborn. Hier ist die Lebenshilfe, grüß Gott, Frau Traub aus Steig bei Ulm.
Ja, ich habe auch mit Demenzen gearbeitet und habe meine Erfahrung gemacht. Und zwar, dass die Demenz oft auch eine Schicksalsfrage ist. Zum Beispiel, wenn Sie was eingestellt haben, Sie sind mit dem Leben nicht mehr. Und das kommt dann im Alter, kommt es dann hoch, wenn Sie in der Rente sind oder so, dann kommt es hoch. Dann gehen Sie in die eigene Welt. Verschwinden das. Und dann kommt es immer, weil Sie sie abkapseln, kommen Sie in den Verlust. So Persönlichkeit zu anderen Persönlichkeiten, die wollen nichts mehr sagen. Und da ist oft oft was dahinter. Ich habe das zum Beispiel im Heim gemerkt. Ich habe dann den Leuten, mit denen gesprochen, habe ihnen Aufgaben gegeben. Und diese Aufgaben haben sie oft mit Freude erfüllt, dass sie eine Ablenkung hatten. Und da ist viel, viel besser geworden bei den Leuten. Wir haben auch auch mit Trinken im Krankenhaus habe ich erfahren, dass sie oft weg waren und dann haben sie Flüssigkeit gekriegt, dann sind sie wieder gekommen. Und da habe ich immer darauf geachtet, auch im Heim, dass sie regelmäßig, zu regelmäßigen Zeiten getrunken haben, habe eine Liste aufgeführt, wann haben sie getrunken und dann konnte man das schön überblicken, haben sie das Sold erfüllt oder nicht. Und vor allen Dingen ist das Gespräch wichtig. Mit den Leuten zu sprechen. Ich habe zum Beispiel mit Korrehenten gearbeitet. Und da hatten wir eine Frau, da kam ihre Tochter auf Besuch. Da sagte zu mir, weißt du, meine Mama, ich habe keine Mama. Da sagte ich zu ihr, da sitzt deine Mama. Und dann hat sie gesagt, was ist meine Mama? Und dann habe ich zu ihr gesagt, zu Carola, ich habe unter Vornamen gesagt, guck, das ist deine Tochter. Dann hat sie angeschaut, die haben sie in den Arm genommen und haben geweint miteinander. Das war eine solche emotionale Begegnung. Und beide haben sich gefreut darüber. Man muss die Leute so nehmen, die Situation, die besteht. Und da muss man sie hier reinnehmen. Das wollte ich mal sagen.
Frau Traub, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und diese schönen Erzählungen. Man hat richtig gespürt, wie Sie auch, ja, wie diese Situation war. Und vielen Dank fürs Beitragen. Dankeschön.
Man darf die Demenz nicht mit Depressionen vergleichen und auf eine Stufe stellen. Oftmals sind es die gleichen Anzeichen, ja, Stimmungs- und Verhaltensänderungen und ja, Persönlichkeitsveränderungen und Verlust von Eigeninitiativen, dass man so an gar nichts mehr Spaß hat. Das sind Dinge, die auch bei einer Depression auftreten. Das hat dann aber gar nichts mit einer Demenz zu tun. Die Depression kann auch wieder heilbar sein.
Mhm. Und aus München ruft uns Frau Stefan an. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte gern einen Tipp weitergeben, den ich kürzlich auch im Evangeliumsrundfunk gehört habe. Und zwar ein Buch, ein Vorlesegeschichten für Menschen mit Demenz. Und zwar heißt es Samstags ist Badetag. Von Karin Hermanns, kostet 12,95 im Verlag Ernst Kaufmann. Und in dieser Sendung habe ich dann auch noch was gehört, was ich interessant fand, dass man ja eben über diese Geschichten, die immer so ein bisschen positiv sein müssen, dass man eben das Gefühl anspricht, was ja noch am stärksten oder noch stärker als bei Gesunden vorhanden ist, dass man das eben anregt durch dieses Buch und dass aber durch die Anregung der Gefühle auch der Verstand noch ein bisschen besser werden könnte. Mhm. Ja, ich habe das nur gehört, das wollte ich einfach weitergeben.
Vielen Dank, Frau Stefan.
Bitte sehr.
Ja, Herr und Frau Folkenborn, jetzt war wieder die Frage an Sie. Das sind ja auch Vorlesegeschichten, sind ja auch schöne Dinge, die man mit Demenzkranken machen kann. Aber ich glaube, vor allem, wenn diese Geschichten eben auch eine Erinnerung hervorrufen, oder?
Das ist ein sehr, sehr guter Tipp.
Was für mich noch interessant wäre, ist ja eigentlich, wenn jemand an Demenz erkrankt, eine Einsicht da bei der Person, dass sie zumindest ganz oder teilweise sagt, ja, das stimmt, ich bin so, oder merkt man das dann gar nicht mehr?
Der Kranke kann nur über Hören und Sehen kommunizieren. Also es sind nur noch allein Emotionen. Er kann nicht unbedingt folgerichtig etwas erklären. Da fehlt einfach die Einsicht. Und ich glaube, manche Menschen haben dann die Erfahrung gemacht, dass sie denken, der Kranke will sie nur ärgern, wenn er starrköpfig wird. Das ist eben nicht so. Der Kranke kann nicht anders. Er sieht nur aus der Situation heraus, in der er lebt. Und was ihn da bedrückt, das will er weghaben. Sehen Sie mal, ein Demenzkranker kann ja nicht einmal mehr richtig sagen, wo es jetzt im Körper wehtut. Da ist ein hässliches Gefühl, das stört ihn und er will das weghaben. Deswegen laufen übrigens manche Menschen auch weg. Ja? Er kann nicht erklären, ja, hier im Bauch tut's weh. Das geht nicht mehr. Und dann kann er auch mal aggressiv werden, weil da etwas ist, das stört ihn und das will er weghaben.
Unser Thema heute bei der Lebenshilfe, Mut zur Pflege, Umgang mit Demenzkranken. Und ich begrüße Agnes Nagel aus Bad Heilbrunn.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Erst will ich auch einen Erfahrungswert dazu sagen und dann habe ich auch eigentlich noch eine Frage. Und zwar vielleicht auch für manche Angehörige eine Ermunterung. Ich habe meine Schwiegermutter, also ich habe eine Ausbildung für Demenzerkrankung. Eine Situation hat sich ergeben, beziehungsweise ich habe mich freiwillig dazu erklärt, meine Schwiegermutter zu nehmen. Muss ich dazu sagen, ich war nie eine geliebte Schwiegertochter. Und sie hat ja immer gesagt, wenn sie mal alt wird, also nicht mehr allein sein kann, zu mir geht sie auf keinen Fall. Sie geht in ein Altenheim, das wollte ich aber ersparen. Und da muss ich sagen, also es ist schon eine Riesenherausforderung, jemand, den man früher gekannt hat und der sehr energisch und selbstbewusst war und einen, wie gesagt, nicht unbedingt geliebt hat, dann jetzt die Liebe zu geben. Also gerade in meinem Christsein war das eine Riesenherausforderung. Ich habe manchmal heulend in der Kirche gesessen, wenn ich vorher mal die Nerven verloren habe, weil sie konnte auch aggressiv werden und sehr, ja. Und es war eine große Herausforderung. Und ich habe es aber dann doch mit Gottes Hilfe gekriegt, das doch immer wieder eher Liebe zu geben und mit Liebe zu machen. Wo man nachher eigentlich hinten nach jedes Wort leid getan hat, wo ich mal die Nerven verloren habe. Aber ich denke, wer das schon gemacht hat, kann es sicher verstehen. Aber jetzt geht's mir, jetzt ist sie gestorben. Und eigenartigerweise, ich finde, ich werde immer ganz aggressiv, wenn jeder so, ach, jetzt hast du es ja leicht, jetzt lebt ja deine Schwiegermutter nicht mehr, weil ich empfinde sie jetzt eigentlich schwerer wie vorher. Manchmal denke ich, oh, hat die mir meine ganze Energie mit rübergenommen, bin energielos. Ich wäre eher schon manchmal, wenn ich meinen kirchlichen Dienst nicht hätte und so, dass ich dann eher in die Depression verfallen würde. Ja, es geht mir jetzt, seit es weg ist, schlechter und ich kriege weniger zustande im Arbeiten als wie vorher. Ja, es geht mir einfach nicht gut. Ich habe richtig das Gefühl, als wenn sie mir alles mitgenommen hätte, was an Kraft und Energie da war. Ja, ich weiß nicht recht, wie ich damit umgehen soll.
Mhm. Herrn Frau Folkenborn, können Sie darauf antworten?
Ja, ich würde da der Frau Nagel empfehlen, doch etwas zu tun, und zwar erstens mal sich selbst wieder aufzubauen in aller Ruhe, in aller Gelassenheit, nicht in Eile, das mit medizinischer Hilfe, und letzten Endes dann auch hingehen und sagen, ich möchte an einer Rehabilitation und Gesundheitsförderung für pflegende Angehörige teilnehmen. Ich weiß, das ist ziemlich schwierig im Augenblick noch. Die Sozialversicherungen ziehen da noch nicht mit, aber das wird in Kürze kommen. Und die Frau Nagel könnte sich dann, ich sag mal einfach im Vierteljahr, bei uns in Hamm erkundigen, wie weit diese Geschichte gediehen ist. Wir haben vor 12 Jahren das Projekt Rehabilitation und Gesundheitsförderung in unserem Staat in Bewegung gesetzt und erwarten eigentlich jetzt so langsam die Entscheidung darüber. Sie kann uns also irgendwann in 2-3 Monaten anrufen, sodass wir ihr dann sagen können, wie es gediehen ist und wo sie es möglicherweise machen kann.
Mhm.
Wenn wir das mal so empfehlen dürfen.
Frau Nagel.
Ist natürlich schwieriger, was für mich ganz zu tun, weil ich auch meine Enkelkinder betreue, wo die Töchter arbeiten gehen, teilweise. Und ja, wie gesagt, ich würde nur sagen, weil ich habe so furchtbar schlechtes Gewissen, dass ich jetzt im Moment für alte Leute nichts mache, weil ich sonst immer für alte Leute gesorgt habe. Aber im Moment habe ich irgendwie keinen Auftrag dazu. Aber ist es dann verständlich? Also muss ich da kein schlechtes Gewissen haben?
Nein. Also Frau Nagel, Sie müssten da eins tun. Sie müssen sich dann mal an dieser Stelle wirklich auch in der Familie einmal abseilen. Denn wenn Sie einmal gründlich wieder aufgebaut worden sind, geht es Ihnen wieder besser. Und dann können Sie wieder mehr machen.
Ja, gut.
Wenn ich das mal so sagen darf.
Frau Nagel, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute für Sie. Ja. Gerade an dieser Frage möchte ich gerade dranbleiben. Man hat ja dann auch eine gewisse Rolle. Man ist ja dann quasi der pflegende Mensch. Und es ist ja gar nicht so leicht, aus so einer Rolle, die einen dann vielleicht auch beklemmt, herauszutreten. Auch andere sehen einem ja diese Rolle. Also du bist ja quasi der, der sich kümmert. Die anderen müssen das dann weniger machen. Ich glaube, dass dann auch ganz wichtig ist, eben da Luft reinzubringen, drüber zu sprechen. Also sie haben ja diese Gesprächskreise pflegende Angehörige gegründet. Sind da die Pfleger selber drin oder kommen da auch Geschwister dazu? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie findet so ein Gespräch statt?
Ja, Herr Klose, wir machen Folgendes. Wir machen Fachvorträge mit Diskussionen, Fachvorträge mit Beratungen anschließend. Und es ist also im Grunde genommen so, dass zu uns jeder kommen kann. Das heißt, da kommen die Pflegenden, bringen ihre Verwandten, die da mehr oder weniger nebenan oder im Hause wohnen, mit und ihre Bekannten mit, sodass also doch da ein richtig großer Kreis sich das anhört und auf diese Art und Weise dann auch miteinander einiges tun kann.
Also hilfreiche Möglichkeiten, eben auch die eigene Rolle zu finden oder auch ja vielleicht mal Leid zu klagen, denn es ist ja eine schwierige Situation, vielleicht auch ja auf jeden Fall Ermutigung zu bekommen und ja auch da Verständnis auch zu bekommen für die eigene Situation, aber auch hilfreiche Tipps, wie wir sie auch in dieser Sendung weitergeben möchten. Und ich finde, wir haben schon eine Menge hilfreicher Tipps gehört, auch Erfahrungen von Hörerinnen und Hörern. Und ich begrüße Frau Dr. Galus Nürnberg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte mich eigentlich nur mit einem kurzen Beitrag melden. Es fällt mir ganz besonders auf, ältere Menschen werden automatisch fast überall mit dem Schlagwort dement betitelt. Und wie ich vorhin von der Dame hörte, vor einigen Minuten, es ist nicht jeder dement. Man hat früher Vergesslichkeit dazu gesagt, was normal ist, wenn ein Mensch älter wird. Es lassen die Sinne nach, es lässt sehr vieles nach in einem Menschen. Was automatisch ist, auch mein Vater hatte, man nannte es vor 20 Jahren Arteriosklerosis. Er hatte Gedächtnisausfälle, in denen er Sachen getan hat, wo jeder dankbar war, dass er Kinder hatte und seine Ehefrau, die ihm helfen konnten. Was ich dazu sagen möchte, ich bin kein Mediziner, ich habe in Geisteswissenschaften promoviert, nicht in Naturwissenschaften, aber es tut mir außerordentlich leid. Ich bin in einem Malteser Stift auch tätig, halte dort den Rosenkranz und sehe, wie die Menschen, wie die Dame vorhin sagte, mir ist ihr Name entfallen, vielmals ist es der Fall, weil die Flüssigkeit nicht immer aufgrund des, ich weiß, des Pflegestandes, es ist noch viel da, in Ordnung, nicht genügend gegeben werden kann. Aber wenn wir ein bisschen noch die Gebote Gottes uns vorhalten, dass wir uns um die älteren Menschen kümmern, dann glaube ich, wäre dieser Zustand der sogenannten heute mit Demenz genannten bestimmt geringer. Dass wir uns um die älteren Menschen mehr kümmern und uns sorgen. Vergesslich werden wir vielleicht auch. Aber eines wollte ich eben sagen, dass man sich ganz besonders an das Gebot Ehre deine Eltern und auch hier vielleicht die Älteren mit einbezieht. Ganz bestimmt wäre der Zustand nicht so schlimm. Nicht wahr? Also das wollte ich nur als Beitrag geben. Wenn wir uns dessen bewusst sind oder bewusst werden könnten wiederum, wäre es bestimmt besser. Und das Wort dement, dieses Adjektiv, ist ein Schlagwort, mit dem man ältere Menschen so verletzt. Es ist schöner zu sagen, vergesslich. Das sind wir Jüngere auch, nicht wahr? Das wollte ich nur sagen.
Dr. von Gaal, vielen Dank für den Anruf. Ja, das sind ein hilfreicher Tipp. Wir haben das ja in der Sendung schon auch so angesprochen in Ihrem Sinne. Aber ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dieses Schlagwort Demenz. Also kann man da, Frage an Frau Folkenborn, kann man da Menschen damit auch ja in gewisser Weise blockieren, indem man sagt, hier ist eine Demenz und damit ist eigentlich, ja, wär's nicht auch gut, diesen Begriff ja eben zu öffnen, wie es Frau Dr. von Gaal gerade sagt, und eher mal noch auf dieses, da Luft reinzubringen und zu sagen, es ist eben, sei mal vorsichtig mit diesem Begriff, denn vieles ist vielleicht normal und man muss da nicht so in schwarz sehen.
Ja, man kann absolut sagen, Vergesslichkeit. Aber sehen Sie, im medizinischen Bereich werden Sie dem Wort immer begegnen. Das ist einfach so. Wo Sie hinhören, hören Sie dieses Wort. Vor einigen Jahren, als mein Vater, ich sage jetzt vergesslich wurde, da kannte man das Wort Demenz noch gar nicht. Ich muss vielleicht mal dazu schicken, sowas gibt es auch. Mein Vater hat die drei Stufen gar nicht einzeln durchlebt, sondern er ist durch eine Notoperation nachts ins Krankenhaus gekommen und er war 6 Minuten klinisch tot. Und als er dann wieder zu sich kam, war er ein anderer Mensch. Er hat von da ab vieles vergessen, und es ging so weit, dass er mich auch nicht mehr erkannte. Damals hat man das Wort Demenz noch gar nicht gebraucht. Das kam erst im Laufe der Jahre auf und jeder Arzt spricht heute von der Demenz, wenn diese Vergesslichkeit vorliegt. Die Dame eben sprach davon, dass wir uns darauf besinnen sollten, auch das vierte Gebot wieder in den Vordergrund zu rücken. Wir haben darüber eine ganze Veranstaltung gemacht, um auch den Menschen das klarzumachen, was es heißt, für unsere älteren Menschen, für unsere Eltern da zu sein und Verständnis zu haben. Das ist ganz in unserem Sinne. Aber ich weiß nicht, ob es so ganz schlimm ist, wenn man diese Krankheit eben mit diesem Wort Demenz bezeichnet.
Also ich glaube, was der Hörer wichtig war zu sagen, eben, okay, Ärzte gebrauchen den Fachbegriff, aber dass man jetzt eben auch, wenn wir unter uns sind, ja, vorsichtig sind, jemanden eben schon zu, quasi zu labeln. Aber wenn natürlich die Situation eingetreten ist, dann ist es vielleicht auch gut, das Kind beim Namen zu nennen, in Anführungszeichen, wenn ich das mal so sagen darf, und dann eben auch die richtigen Schritte mit umzugehen. Denn je nach Stadium der Krankheit wird man ja auch unterschiedlich miteinander umgehen. Was ich auch schön finde, diese Erinnerung an das vierte Gebot, ehre deine Eltern. Und da gibt es ja noch den Zusatz dann, und es wird dir gut gehen in dem Land, in dem du lebst. Und das finde ich auch nochmal wichtig, wenn wir also sagen, wir wollen ja Mut machen zur Pflege, Mut zum Umgang mit Demenzkranken, Mut zum Umgang mit den Älteren, ob es dann die eigenen Eltern sind oder auch ja die Älteren insgesamt, dass es auch eine Folge hat, gemäß der Heiligen Schrift, gemäß der Bibel, dass es auch etwas Gutes für einen selber bewirken wird. Das finde ich nochmal ein ganz schöner Aspekt, der damit reinkommt. Herr Folkenborn, vielleicht können Sie das auch nochmal gerade aus Ihrer Sicht, Sie haben ja auch einen theologischen Hintergrund, Sie kommen aus einer Pastorenfamilie, und wie haben Sie das so erlebt, auch gerade wie man so mit der Bibel dann umgehen kann, auch im Gespräch mit älteren Menschen?
Ist manchmal nicht ganz einfach, aber es muss gehen. Was ich noch vielleicht, wenn Sie noch mir noch ein oder zwei Minuten Zeit da reingeben, ich als Knackpunkt eigentlich reinbringen wollte, ist, der Demente sucht sein Zuhause. Sein Zuhause ist sein Zimmer, ist seine Wohnung. Das ist sein Bett, das ist sein Kühlschrank, das ist seine Uhr, die an der Wand hängt. Das ist sein Kleiderschrank, das ist die Ecke, wo er seine Fotos drin hat, die Schublade und was weiß ich nicht alle. Da möchte ich noch mal ganz dringend darauf hinweisen. Ganz wichtig, wenn ein Dementer sagt, er möchte nach Hause, dann muss man sich mal ganz kurz mit ein paar Worten Gedanken machen und sagen, was ist das Zuhause? Das ist die Sicherheit, das ist die Gemeinsamkeit in der Familie, das ist die Privatheit, das ist das Geborgensein, das ist der Rückzugsort, das ist die Erholung, das ist die Freiheit. Hier sind Vergangenheit und Freiheit auf einer Linie. Das ist die Sprache, das eigene Bett, der eigene Sessel und vieles andere mehr. Sie kennen ja den Spruch, eigener Herd ist Goldes wert. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, über die man sich wirklich noch mal ganz, ganz viele Gedanken machen muss. Denn der Demenzkranke lebt in einer Umgebung, aus der er so nicht rauskommt. Und man sollte ihn auch nicht da rausholen, denn dann geht er zugrunde dabei, oftmals. Mhm. Und das ist auch das Problem, wenn jemand in ein Heim reinkommt, von seinem angestammten Zimmer zu Hause oder von seiner angestammten Wohnung, kommt er als erstes oftmals ins Krankenhaus, da geht das erste Drama schon los. Dann kommt er ins Altenheim, da geht's dann also weiter, weil die Menschen diese örtlichen Veränderungen einfach nicht vertragen können. Wir haben das hier zu Hause auch erlebt und das ist äußerst schwierig. Und da muss man sich im Klaren drüber sein, dass man die Hintergründe wirklich alle kennen muss.
Jetzt sprechen Sie natürlich gerade einen wichtigen Punkt an.
Ganz wichtig.
Man möchte ja die Angehörigen, wer es kann, zu Hause selber pflegen. Ein Aspekt, den ich oft kenne heute, ist, dass die älteren Leute von sich aus sagen, du, wenn ich mal alt bin, ihr müsst mich da nicht mehr pflegen, ich will euch ja nicht zur Last fallen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Meinen das die älteren Leute wirklich? Wollen sie einem nicht zur Last fallen? Oder hoffen sie dann doch eigentlich, dass sich dann jemand um sie kümmert?
In Wirklichkeit rechnet der Pflegebedürftige damit, mit der Liebe, die ihm entgegengebracht wird und mit dem Verständnis. Und wenn man einen Menschen, ich sag das mal schon lange vorher, als er noch normal war, ganz normal war, wenn man ihn dann schon gut kannte, viel führen konnte, ihm helfen konnte, mit ihm zusammenleben konnte in irgendeiner Form, dann ist das Ganze nachher auch einfacher. Aber gehen Sie einfach mal davon aus, nach unseren Erfahrungen sind das oft Affektäußerungen, wenn sich ein Pflegebedürftiger über irgendetwas geärgert hat, ihr braucht mich nicht zu pflegen. Das will ich nicht. Das gibt es schon mal, aber das wird nicht ernst genommen, wenn ich das mal so sagen darf. Das sind also unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben.
Und jetzt haben Sie gerade noch ein Thema angesprochen, was ich auch spannend finde, nämlich wenn ich jetzt jemand also zu Hause gepflegt habe oder zumindest mal vorübergehend und jetzt aber die Situation kommt, dass es doch in eine Pflegeeinrichtung in den Heim oder sowas stattfinden muss, das ist ja auch ein schwieriger Prozess, weil es sind auch Schuldgefühle dann mit drin, ich schaffe das nicht mehr alleine. Was können Sie da einem für einen Tipp geben, dass man da gut mit umgehen kann?
Da kann ich Ihnen nur den Tipp geben, den Pflegenden, dass sie sich genauso gut wie eben möglich dort beteiligen und betätigen, den Pflegenden mit unterstützen, ihm helfen, ihm auch beim Trinken und Essen helfen. Und man soll nicht glauben, dass die Pflege zu Hause beendet ist, sondern angesichts der heutigen Personalsituation in allen Heimen, wir sprechen ja heute, ich jedenfalls spreche nicht vom Pflegenotstand, sondern vom Personalnotstand, der natürlich den Pflegenotstand auslöst. Da ist es also ganz wichtig, dass die pflegenden Angehörigen wirklich mit im Heim sich sehen lassen. Erstens mal, dass sie da gesehen werden. Zweitens mal, dass sie den Pflegebedürftigen auch mit unterstützen in diesen Dingen allen, die man also nicht in einem Heim machen kann. Und wenn jemand dann auch bettlägerig ist, dann darf ich Ihnen sagen, dass das Essen reichen eines Pflegebedürftigen zu jeder Mahlzeit bald eine Stunde dauert. Und wo soll das Heim, das darf ich jetzt auch mal sagen, wo sollen die Stunde herholen? Für den Einzelnen schon. Also da meine ich, müssen pflegende Angehörige bitte so vernünftig sein, auch über das Maß hinaus, über die Wohnung hinaus, dann ins Heim zu gehen oder ins Krankenhaus zu gehen und da mitwirken.
Nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich hätte noch eine abschließende Frage an Frau Folgenborn. Es geht ja beim Umgang mit Demenzkranken ja vor allem auch darum, dass man die Identität des Angehörigen erhält, dass er sich noch wohlfühlt, dass er so spürt, hier bin ich zu Hause. Das ist ja die Kommunikation ganz wichtig. Sie haben auch das Loben angesprochen und die Musik, gerade die Kommunikation. Ich kann mir so eine Situation vorstellen, jemand macht irgendwas falsch und dann, wie schafft man es da in der Situation dann trotzdem zu loben?
Das kann man trotzdem. Dass man vielleicht etwas versteckt, die Geschichte wieder gerade biegt und ihm das dann zeigt. Aber niemals sagen, du, was hast denn da gemacht und so, dass man dann sagt, guck mal hier, sollen wir das jetzt nicht so und so machen? Das wäre eine Möglichkeit und der Kranke schaut sich das an und kommt dann möglicherweise auch von selber wieder darauf. Niemals irgendwie schimpfen oder bemäkeln, das sollte man auf gar keinen Fall. Man soll immer wieder zeigen, dass die Nähe da ist, dass man ihn lieb hat, dass man ihm auch helfen will. Und ich glaube, das ist etwas, das ist für den Kranken immer noch, er ist aufnahmefähig dafür, für Emotionen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch gespürt haben in der Sendung. Es geht um emotionale Moment, die emotionale Intelligenz, die ja da ist im Menschen, die durch Musik, durch Spiele, durch Nähe, durch Eincremen des Körpers, hier haben Sie uns ganz hilfreiche, wichtige Tipps gegeben, durch die richtige Kommunikation, dass dieser emotionale Moment erhalten bleibt, die Würde des Menschen, dieses Moment, dass er um seine Identität, ja, wenn er es nicht mehr weiß, aber zumindest spürt und die Nähe der Menschen um ihn herum erfährt. Ganz vielen Dank Ihnen beiden, Hannelore und Friedrich Folgenborn, für diese Sendung, für unser Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit im Gesprächskreis Pflegende Angehörige. Vielen Dank für diese Sendung.
Vielen Dank, Herr Klose.
Einen schönen Dank, Herr Klose, für das Gespräch.
Dankeschön. Zum Ende unserer Sendung möchte ich sagen, ja, ich würde mich freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie aus dieser Sendung ein paar Impulse mitgenommen haben, wie man mit demenzkranken Menschen gut umgehen kann. Ob man jetzt einfach sie besucht und trifft, auch das ist ja schon mal ein wichtiger Aspekt, dass man auch vielleicht in eine Einrichtung geht und dann dort, ja, dass man ein Stück weit weiß, was kann ich tun? Vielleicht kann ich was zum Trinken geben, vielleicht kann ich helfen, bestimmte Dinge zu machen. Oder ja, auch, wie kann ich auch konkret in der Pflege dann, ja, mich verhalten. Vielleicht haben Sie ja sogar eine Ermutigung bekommen, über die Pflege Ihrer eigenen Angehörigen nochmal nachzudenken. Das würde uns freuen. Das Thema war Mut zur Pflege, Umgang mit Demenzkranken. Ich darf mich herzlich von Ihnen verabschieden. Ich bin Bodo Klose und ja, dies war die Lebenshilfe. Schönen Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.